SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Am Dienstagnachmittag um 15.03 Uhr mit der Lesung. Matthias Habich liest Boule de Suif, Guy de Maupassants Debütwerk, das 1880 für Furore gesorgt hat. Die Erzählung spielt in Frankreich im Jahr 1871. Der deutsch-französische Krieg liegt in den letzten Zügen. Eine Postkutsche rattert durch das besetzte Frankreich. Drin sitzen 10 Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Adlige, Nonnen, Bürger, ein Demokrat und mittendrin Boule de Suif, das Fettklößchen, eine stadtbekannte Prostituierte. Von ihr nimmt man aus Anstand merklich Abstand. Nur der Demokrat, der versucht im schummrigen Dunkel der Kutsche sein Glück, doch seine Handgreiflichkeiten werden von der Dirne nachdrücklich abgelehnt. Man wird erst mit Boule de Suif warm, als sie ihren Reiseproviant mit allen teilt und sich als glühende Patriotin erweist. Denn so unterschiedlich die Reisenden auch sind, eines eint sie ja alle, der Hass auf die Preußen, auf die Deutschen. Und die Angst vor Repressionen durch diese Siegermacht. So nimmt es nicht Wunder, dass alle Reisenden ein Schrecken trifft, als sie nach 13-stündiger Fahrt in Eiseskälte in einem kleinen Dörfchen zum Anhalten gezwungen werden. Den Grund dafür erfahren sie nicht. Nur der Kutscher kommt und verkündet, auf Anweisung des preußischen Offiziers ist der Postkutsche die Weiterfahrt bis auf Weiteres versagt.
Daraufhin wollte man den Offizier aufsuchen. Der Graf schickte ihm seine Karte, der Carré Lamadon auch seinen Namen und alle seine Titel zufügte. Der Preuße ließ antworten, er werde die beiden Männer vorlassen, sobald er mit dem Mittagessen fertig sei, also um 1 Uhr. Die Damen erschienen wieder und trotz der Unruhe aß man eine Kleinigkeit. Boule de Suif sah leidend und tief verstört aus. Man hatte kaum den Kaffee getrunken, als der Bursche die Herren holen kam. Loiseau schloss sich ihnen an. Doch als man versuchte, auch Cornedet mitzuschleppen, um dem gemeinsamen Schritt noch größeres Gewicht zu verleihen, erklärte er stolz, er habe nicht die Absicht, jemals eine Beziehung, welcher Art auch immer, mit den Deutschen anzuknüpfen. Damit zog er sich zum Kamin zurück und bestellte abermals eine Kanne Bier. Die 3 Männer stiegen die Treppe hinauf und wurden in das schönste Zimmer des Hauses geführt, wo der Offizier sie, in einem Fauteuil geräkelt, die Füße auf dem Kaminsims, eine lange Porzellanpfeife rauchend empfing. Er war in einen rotflammenden Schlafrock gehüllt, den er ohne Zweifel in der verlassenen Wohnung irgendeines Bürgers von schlechtem Geschmack erbeutet hatte. Er stand nicht auf, grüßte sie nicht, sah sie nicht an. So bot er ein prächtiges Muster der dem siegreichen Soldaten gemäßen Lümmelhaftigkeit. Nach einer Weile sagte er endlich, »Was wollen Sie?« Der Graf nahm das Wort. »Wir wünschten abzureisen, mein Herr.« »Nein.« »Dürfte ich mich nach dem Grund dieses Verbots erkundigen?« »Weil ich nicht will.« »Ich möchte mir mit allem Respekt die Bemerkung erlauben, dass der Herr kommandierende General uns eine Bewilligung zur Reise nach Dieppe gewährt hat, und ich glaube nicht, dass wir etwas getan haben, was Ihr strenges Vorgehen rechtfertigen könnte.«
»Ich will nicht. Schluss. Sie können gehen.«
Die 3 verbeugten sich und gingen. Der Nachmittag war kläglich. Man konnte diese Laune des Deutschen nicht begreifen, und die seltsamsten Ideen verstörten die Köpfe. Alle blieben in der Küche. Man diskutierte endlos und malte sich die unwahrscheinlichsten Dinge aus. Man wollte sie vielleicht als Geiseln behalten. Doch zu welchem Zweck? Oder sie als Gefangene mitschleppen? Oder am Ende ein ansehnliches Lösegeld von ihnen erpressen? Bei diesem Gedanken fasste sie eine Panik. Die Reichsten waren am meisten entsetzt. Sie sahen sich schon gezwungen, ganze Säcke voll Gold in die Hände dieses unverschämten Soldaten zu schütten, um ihr Leben zu erkaufen. Sie zerbrachen sich den Kopf, um glaubhafte Lügen zu erfinden, ihre Reichtümer zu verschwindeln, sich als arm, sehr arm hinzustellen. Loiseau nahm die Kette von seiner Uhr und versteckte sie in der Tasche. Die sinkende Nacht erhöhte nur ihre Ängste. Die Lampe wurde angezündet, und da man bis zum Abendessen noch 2 Stunden zu vertreiben hatte, schlug Frau Loiseau eine Partie 31 vor. Das wäre doch eine Zerstreuung. Man stimmte zu. Selbst Cornedet klopfte aus Höflichkeit seine Pfeife aus und spielte mit.
Der Graf mischte die Karten, teilte. Boule de Suif hatte sogleich 31, und bald besänftigte das Interesse am Spiel die Furcht, die die Geister quälte. Doch Cornelier bemerkte, dass Herr und Frau Loiseau sich allzu gut miteinander zu verständigen wussten. Als man sich eben zu Tisch setzen wollte, erschien Herr Follenvie, und mit seiner rasselnden Stimme sagte er: »Der preußische Offizier lässt Mademoiselle Elisabeth Rousset fragen, ob sie ihren Entschluss noch nicht geändert hat.« Boule de Suif blieb stehen. Sie war ganz blass. Dann wurde sie plötzlich feuerrot, erstickte fast vor Wut, so dass sie gar nicht sprechen konnte. Endlich brach es aus ihr heraus. »Sie können ihm sagen, diesem Halunken, diesem Mistbuben, diesem Aas von einem Preußen, dass ich niemals einwilligen werde. Haben Sie gehört? Niemals, niemals, niemals!« Der dicke Wirt verschwand. Nun aber wurde Boule de Suif von allen umringt, ausgefragt, gedrängt, das Geheimnis ihres Besuches zu enthüllen. Erst widerstrebte sie, doch bald riss die Erbitterung sie fort. »Was er will? Was er will? Er will mit mir schlafen«, schrie sie. Niemand nahm Anstoß an dem Wort, so lebhaft war die Empörung. Cornudet setzte sein Glas auf den Tisch, dass es zerbrach. Es war ein Schrei des Abscheus gegen diesen schändlichen Säbelrassler, ein Sturm der Wut. Alle waren zum Widerstand geeinigt, als hätte man von jedem Einzelnen einen Teil des Opfers verlangt, das von ihr gefordert wurde. Der Graf erklärte mit tiefem Widerwillen, diese Leute benehmen sich ganz wie die alten Barbaren. Vor allem die Frauen bezeigten Boule de Suif eine energische und zärtliche Teilnahme. Die Nonnen, die sich nur bei den Mahlzeiten sehen ließen, hatten die Köpfe gesenkt und sagten nichts. Als der erste Grimm sich gelegt hatte, setzte man sich trotzdem zum Abendessen, aber man sprach wenig, man überlegte. Die Damen zogen sich früh zurück und die Herren rauchten und veranstalteten ein Ecarté, zu dem man Herrn Follenvie einlud. Denn man hatte die Absicht, ihn geschickt darüber auszufragen, mit welchen Mitteln sich etwa der Widerstand des Offiziers besiegen ließe. Aber er dachte nur an seine Karten, hörte nichts, antwortete nichts, sondern wiederholte ohne Unterlass: »Spielen wir, meine Herren, spielen wir.« Seine Aufmerksamkeit war so in Anspruch genommen, dass er zu spucken vergaß, was manchmal in seiner Brust einen Orgelpunkt erdröhnen ließ. Seine pfeifenden Lungen gaben die ganze Tonleiter des Asthmas zum Besten, von den ernsten, tiefen Tönen bis zu dem spitzen Krächzen junger Hähne, die zu krähen versuchen. Er wollte nicht einmal hinaufgehen, als seine Frau, die vor Müdigkeit umfiel, ihn holen kam. So ging sie denn allein, denn sie war eine Frühaufsteherin, immer mit der Sonne aus dem Bett, während ihr Mann lange aufblieb und stets bereit war, die Nacht mit Freunden zu verbringen. Als man sah, dass aus ihm nichts herauszubringen war, erklärte man, es sei Zeit aufzuhören, und alle gingen zu Bett. Auch am nächsten Tag stand man ziemlich früh auf, mit einer ungewissen Hoffnung, einem stetig wachsenden Wunsch fortzukommen, und es graute allen davor, noch einen Tag in diesem grässlichen kleinen Wirtshaus zu verbringen. Ach, die Pferde blieben im Stall. Der Kutscher blieb unsichtbar. Müßig strich man rund um den Wagen herum. Das Mittagessen verlief traurig, und es hatte sich eine gewisse Abkühlung gegenüber Boule de Suif eingestellt, denn die Nacht, die Rat bringt, hatte auch die Ansichten ein wenig beeinflusst. Jetzt nahm man es dem Mädchen beinahe übel, dass sie nicht insgeheim zu dem Preußen gegangen war und so ihren Reisegefährten eine angenehme Überraschung bereitet hatte. Was wäre einfacher gewesen? Und wer hätte es schließlich erfahren? Sie hätte den Schein wahren können, indem sie dem Offizier sagen ließ, sie habe Mitleid mit dem Unglück ihrer Reisegefährten. Für sie bedeutete das doch wenig. Aber diese Gedanken gestand noch keiner dem anderen. Nachmittags, als man sich zum Sterben langweilte, schlug der Graf einen Spaziergang in die Umgebung des Dorfes vor. Jeder wickelte sich sorgfältig ein und die kleine Gesellschaft machte sich auf den Weg, mit Ausnahme von Cornudet, der es vorzog, am Kaminfeuer zu bleiben, und der Nonnen, die ihre Tage in der Kirche oder beim Pfarrer verbrachten. Der Frost wurde von Tag zu Tag heftiger und stach grausam in Nase und Ohren. Die Füße schmerzten so, dass jeder Schritt eine Qual war. Und als die Landschaft sich öffnete, sah sie unter diesem grenzenlosen Weiß so schrecklich düster aus, dass man augenblicklich kehrt machte, die Seele vereist und das Herz beengt. Die vier Frauen gingen voran, die drei Männer folgten in kleinem Abstand. Loiseau, der die Situation erfasst hatte, fragte plötzlich, ob dieses Stück sie noch lange an solch einem Ort verkommen lassen wolle. Der Graf meinte, immer höflich, man könne von einer Frau ein so peinliches Opfer nicht verlangen und es müsse von ihr selbst kommen. Herr Carré Lamadon bemerkte, dass bei einem französischen Gegenangriff von Dieppe aus, von dem die Rede war, der Zusammenstoß nur in Tod erfolgen könnte. Diese Erwägung gab den beiden anderen zu denken. »Und wenn wir zu Fuß fortgingen?« sagte Loiseau. Der Graf zuckte die Achseln. »Bei diesem Schnee nicht daran zu denken und mit unseren Frauen. Überdies würden wir sofort verfolgt, binnen 10 Minuten eingeholt und als Gefangene auf Gnade und Ungnade der Soldaten zurückgebracht.« Das war richtig. Man schwieg wieder. Die Damen sprachen über Kleider. Doch ein gewisser Zwang machte sich zwischen ihnen geltend. Plötzlich erschien am Ende der Straße der Offizier. Vom Schnee, der den Horizont abschloss, zeichnete sich seine lange Gestalt ab, die einer Wespe in Uniform glich, und er marschierte die Knie auswärts auf jene Art, die den Offizieren eigen ist, um ihre sorgfältig gewichsten Stiefel nicht zu beschmutzen. Er verbeugte sich im Vorübergehen vor den Damen und sah verächtlich auf die Männer, die übrigens Würde genug besaßen, nicht zu grüßen, wenn auch Loiseau schon die Hand erhoben hatte, um seinen Hut zu ziehen. Boule de Suif war rot bis zu den Ohren geworden, und die 3 verheirateten Frauen empfanden es als große Erniedrigung, dass dieser Soldat sie in Gesellschaft des Mädchens sah, das er so völlig nach Herrenrecht behandelt hatte. Man sprach jetzt von ihm, seiner Erscheinung, seinem Gesicht. Frau Carré Lamadon, die viele Offiziere gekannt hatte und sie als Kennerin beurteilte, fand, dieser hier sei gar nicht so übel. Sie bedauerte sogar, dass er kein Franzose war. Er würde einen sehr flotten Husaren abgeben, und alle Frauen wären bestimmt ganz verrückt nach ihm. Als man wieder im Gasthaus war, wusste man nicht, was man beginnen sollte. Unwichtiger Dinge wegen kam es sogar zu spitzen Worten. Das Abendessen wurde schweigend und rasch erledigt. Alle gingen in ihre Zimmer und hofften, die Zeit mit Schlafen totzuschlagen. Am nächsten Morgen stieg man wieder hinunter. Müdigkeit auf den Gesichtern, Erbitterung in den Herzen. Mit Boule de Suif sprachen die Frauen kaum mehr ein Wort. Eine Glocke tönte. Es gab eine Taufe. Das dicke Mädchen hatte ein Kind, das bei Bauern in Yvetot aufwuchs. Sie sah es kaum einmal im Jahr und dachte nie daran. Doch die Vorstellung des Kindes, das man jetzt taufen ging, erweckte in ihrem Herzen eine plötzliche, heftige Zärtlichkeit für ihr eigenes, und sie wollte unbedingt bei der Zeremonie dabei sein. Kaum war sie gegangen, sahen die anderen einander an. Dann rückte man die Stühle zusammen, denn man fühlte, dass man schließlich zu einem Entschluss gelangen musste. Loiseau hatte eine Eingebung. Seine Meinung war, dem Offizier vorzuschlagen, er möge Boule de Suif ganz allein behalten und die anderen ziehen lassen. Herr Follenvie übernahm diesen Auftrag, aber er war fast im gleichen Augenblick wieder zurück. Der Deutsche, der die menschliche Natur kannte, hatte ihn hinausgeworfen. Solange sein Wunsch nicht erfüllt wäre, dächte er nicht daran, irgendjemanden fortzulassen. Da kam Frau Loiseaus pöbelhafte Natur zum Durchbruch. »Wir werden doch hier nicht vor Altersschwäche sterben. Wenn dieses Frauenzimmer schon einmal den Beruf hat, das mit allen Männern zu machen, dann hat sie meiner Ansicht nach nicht das Recht, den einen abzulehnen, den anderen nicht. Ich bitte Sie, in Rouen hat sie genommen, was ihr in den Weg lief, sogar den Kutscher. Ja, meine Damen, den Kutscher von der Präfektur, das weiß ich am besten, er kauft seinen Wein bei uns. Und heute, wo es sich darum handelt, uns aus der Patsche zu helfen, spielt sie die Prinzessin, diese Rotznase. Ich finde, dass er sich sehr gut benimmt, dieser Offizier. Er ist vielleicht schon längere Zeit auf dem Trockenen, und wir waren hier 3, die er bestimmt vorgezogen hätte. Aber nein, er begnügt sich mit dieser Allerweltsschönheit. Er respektiert die verheirateten Frauen. Denken Sie doch, er ist ja der Herr. Er hätte nur zu sagen gebraucht, ich will, ein Befehl an seine Soldaten, und er hätte uns mit Gewalt nehmen können. Die beiden Frauen überlief ein leichter Schauer. Die Augen der hübschen Frau Carré Lamadon funkelten. Sie war ein wenig blass, als fühlte sie sich schon von dem Offizier vergewaltigt. Die Männer, die am anderen Ende des Raumes diskutiert hatten, traten jetzt näher. Loiseau war wütend und wollte dieses Mistvieh mit Fesseln an Händen und Füßen dem Feinde ausliefern. Doch der Graf, aus 3 Generationen von Botschaftern hervorgegangen und mit dem Äußeren eines Diplomaten begabt, war Anhänger geschmeidigerer Mittel. Man müsste sie überreden, sagte er. Und so bildete sich eine Verschwörung. Die Frauen rückten zusammen, die Stimmen senkten sich, die Diskussion wurde allgemein und jeder gab seine Ansicht ab. Das verlief übrigens in den besten Formen. Vor allem die Damen fanden Feinheiten, Wendungen, ganz bezaubernde Ausdrücke, um die anstößigsten Dinge zu sagen. Ein Fremder hätte nichts verstanden. So wohl wurden alle Hemmungen der Sprache gewahrt. Doch die leichte Kruste von Scham, mit der jede Dame der Gesellschaft umhüllt ist, bedeckt nur die Oberfläche, und so blühten sie in diesem spaßhaften Abenteuer geradezu auf, amüsierten sich im Grunde köstlich, fühlten sich in ihrem Element, als sie jetzt mit der Wollust eines feinschmeckerischen Kochs, der das Abendessen eines anderen zubereitet, an der Liebe herumfingerten. Die Heiterkeit stellte sich ganz von selbst wieder ein. So komisch kam ihnen am Ende die ganze Geschichte vor. Der Graf fand Scherzworte, die ein wenig gewagt, aber so gut ausgedrückt waren, dass sie belächelt werden konnten. Loiseau seinerseits gab ein paar saftigere Schlüpfrigkeiten zum Besten, über die man sich nicht weiter aufregte, und alle Geister beherrschte der Gedanke, den seine Frau so brutal ausgesprochen hatte. Wenn dieses Frauenzimmer schon einmal diesen Beruf hat, dann hat sie nicht das Recht, den einen abzulehnen, den anderen nicht. Die reizende Frau Carrie Lamadon schien sogar zu denken, dass sie an ihrer Stelle diesen hier weniger ablehnen würde als einen anderen. Der Sturm wurde von langer Hand vorbereitet, wie für eine umzingelte Festung. Jeder bekam die Rolle zugeteilt, die er spielen, die Argumente, auf die er sich stützen, die Manöver, die er ausführen sollte. Man legte den Gefechtsplan fest, die wirksamen Kriegslisten und die Überraschung des Angriffs, um diese lebende Zitadelle zu zwingen, den Feind einzulassen. Cornudet allerdings hielt sich abseits und wollte mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Die allgemeine Aufmerksamkeit war so gespannt, dass man Boule de Suif nicht heimkehren hörte. Doch der Graf flüsterte ein leichtes »Still«, und alle Augen hoben sich. Sie war da. Man verstummte jäh. Und eine gewisse Verlegenheit erschwerte es anfangs, ein Gespräch mit ihr in Gang zu bringen. Die Gräfin, in den Zweideutigkeiten des Salons erfahrener als die anderen, fragte sie, »War es nett bei der Taufe?« Das dicke Mädchen war noch gerührt und berichtete alles, wie die Leute aussahen, wie sie sich hielten und sogar über das Innere der Kirche. Schließlich fügte sie hinzu, »Manchmal tut es einem so wohl zu beten.« Bis zum Mittagessen begnügten die Damen sich damit, liebenswürdig gegen sie zu sein, um ihr Vertrauen und ihre Fügsamkeit gegenüber guten Ratschlägen zu erhöhen. Sobald man bei Tisch saß, begann das Geplänkel. Zuerst gab es ein allgemein gehaltenes Gespräch über die Aufopferung. Beispiele aus dem Altertum wurden zitiert, Judith und Holofernes, dann, völlig grundlos, Lucretia und Sextus, Kleopatra, die alle feindlichen Generäle durch ihr Schlafzimmer ziehen ließ und sie zu sklavischer Dienstbarkeit demütigte. Und dann wurde eine fantastische Geschichte vorgetragen, eine Erfindung dieser ungebildeten Millionäre, worin die Bürgerinnen von Rom nach Capua marschierten, um Hannibal und mit ihm seine Unterführer und die Heerhaufen seiner Söldner in ihren Armen einzulullen. Man rühmte all die Frauen, die Eroberern Halt geboten, aus ihrem Körper ein Schlachtfeld gemacht hatten, ein Mittel zu herrschen, eine Waffe, die durch ihre heldenhaften Liebkosungen abscheuliche und verhasste Geschöpfe besiegten und ihre Keuschheit, der Rache und dem allgemeinen Besten opferten. In verschleierten Ausdrücken sprach man sogar von jener Engländerin aus großem Haus, die sich eine schreckliche, ansteckende Krankheit einimpfen ließ, um sie auf Bonaparte zu übertragen, der seine wunderbare Rettung nur einer plötzlichen Schwäche in der Stunde des verhängnisvollen Stelldicheins verdankte. Und das alles wurde auf sehr gemäßigte und salonfähige Art erzählt, und nur manchmal ließ man eine wohlüberlegte Begeisterung durchbrechen, die zur Nachahmung so großer Beispiele anreizen sollte. Man hätte schließlich glauben können, dass die einzige Rolle der Frau hienieden ein ständiges Opfer ihrer Person, eine unablässige Hingabe an die Launen der Soldateska sei. Die beiden Nonnen schienen in tiefes Sinnen verloren, nichts zu hören. Boule de Suif sagte kein Wort. Während des ganzen Nachmittags überließ man sie ihren Gedanken. Doch statt ihr Madame zu sagen, wie man es bisher getan hatte, nannte man sie einfach Mademoiselle, ohne dass man wusste, warum. Es war, als wolle man sie in der Achtung, zu der sie aufgestiegen war, um einen Grad herabsetzen,
sie ihren schmählichen Stand fühlen lassen. Im Augenblick, da die Suppe aufgetragen wurde, erschien Herr Follenvie und wiederholte den Satz des Vortages.
»Der preußische Offizier lässt Mademoiselle Elisabeth Rousset fragen, ob sie ihren Entschluss noch nicht geändert hat.«
Boule de Suif erwiderte trocken, »Nein, Herr.« Doch während des Abendessens geriet die Koalition bereits ins Wanken. Loiseau sagte dreimal recht unglückselige Dinge. Jeder sog sich die Finger wund, um neue Beispiele zu entdecken, man fand aber nichts. Da fühlte die Gräfin, vielleicht ohne Vorbedacht, ein beiläufiges Bedürfnis der Religion, ihre Ehrerbietung zu bezeigen, und fragte die ältere Nonne über die großen Taten aus dem Leben der Heiligen aus. »Nun, viele von ihnen hatten Handlungen begangen, die in unseren Augen Verbrechen wären. Doch die Kirche verzeiht solche Missetaten leicht, wenn sie zum Ruhm Gottes oder zum Wohl des Nächsten vollbracht wurden.« Das war ein mächtiges Argument, und die Gräfin machte es sich zunutze. Und da brachte die alte Nonne, sei es durch eine jener stillschweigenden Verständigungen, jener verhüllten Gefälligkeiten, in denen jeder Meister ist, der ein geistliches Gewand trägt, sei es einfach aus einer glücklichen Einsichtslosigkeit, einer hilfsbereiten Dummheit heraus, der Verschwörung eine unschätzbare Hilfe. Man hatte sie für schüchtern gehalten, sie erwies sich als kühn, beredt, heftig. Sie war keineswegs durch das zögernde Tasten der Kasuistik beirrt. Ihre Lehre schien ein eiserner Stab zu sein. Ihr Glaube zauderte niemals, ihr Gewissen kannte keine Skrupel. Sie fand das Opfer Abrahams ganz einfach, denn auf einen Befehl von oben hätte sie unverzüglich Vater und Mutter getötet, und nichts konnte ihrer Meinung nach dem Herrn missfallen, wenn die Absicht lobenswert war. Die Gräfin profitierte von dem geheiligten Ansehen der unerwarteten Helfeshelferin und brachte sie dazu, erbauliche Redensarten über den Moralgrundsatz »Der Zweck heiligt die Mittel« von sich zu geben. Sie fragte sie, »Sie glauben also, Schwester, dass Gott alle Mittel billigt und die Tat verzeiht, wenn nur der Beweggrund rein ist?« »Wer dürfte daran zweifeln, Madame? Eine an sich tadelnswerte Handlung wird oft durch den Gedanken verdienstlich, der sie eingibt.« Und so ging es weiter. Sie entwirrten die Absichten Gottes, sahen seine Entscheidungen voraus, schrieben ihm ein Interesse an Dingen zu, die ihn wahrhaftig nichts angingen. Das alles war verschleiert, geschickt, diskret. Doch jedes Wort des heiligen Mädchens in der Flügelhaube schlug eine Bresche in den entrüsteten Widerstand der Kurtisane. Dann nahm das Gespräch eine andere Wendung. Die Frau mit den hängenden Rosenkränzen erzählte von den Häusern ihres Ordens, von ihrer Oberin, von sich selbst, von ihrer reizenden Nachbarin, der lieben Schwester Saint-Nicéphore. Man hatte sie nach Le Havre gerufen, um in den Spitälern Soldaten zu pflegen, die dort zu Hunderten an den Pocken erkrankt lagen. Sie schilderte die Unglücklichen, gab Einzelheiten über ihre Krankheit, und während sie hier unterwegs durch die Launen dieses Preußen aufgehalten wurden, mochte eine große Zahl von Franzosen sterben, die sie vielleicht gerettet hätten. Denn das war ihre Spezialität, Soldaten zu pflegen. Sie war in der Krim, in Italien, in Österreich gewesen, und, während sie ihre Feldzüge erzählte, entpuppte sie sich mit einem Mal als eine jener geistlichen Frauen mit Trommeln und Trompeten, die gemacht scheinen, dem Feldlager zu folgen, mitten im Toben der Schlacht die Verwundeten aufzulesen, die großen, ungebärdigen Kriegsleute mit einem Wort zu zähmen, eine richtige Ratterplan-Schwester, deren verheertes, von zahllosen Löchern zerrissenes Gesicht geradezu ein Sinnbild der Verwüstungen des Krieges war. Nach ihr sprach kein Mensch ein Wort. So ausgezeichnet schien die Wirkung zu sein. Sobald die Mahlzeit beendet war, ging man schnell hinauf, um am nächsten Tag erst recht spät herunterzukommen. Das Mittagessen verlief ruhig. Man ließ dem tags zuvor gesäten Samen Zeit zu keimen und seine Früchte zu tragen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.